Gottes Gnade, die mich festhält, haben wir eben gesungen. Gottes Gnade. Das ist ein Begriff, den wir, oder ein Wort, das wir eigentlich relativ häufig brauchen. Und solche Wörter, die werden ja auch recht schnell ausgelutscht, oder? Die haben recht schnell einen gewissen Ausverkauf. Wenn Dinge im Ausverkauf hängen, dann werden sie naturgemäß an den Preisschildern billiger. Werden manchmal zur Ramschware. Das wäre schlimm. Das wäre schade, wenn das mit Gottes Gnade geschieht. Und Psalm 103, der gibt uns einfach eine gute Erinnerung, einen guten Einstieg in das, was Gottes Gnade wirklich ist. Und das wollen wir heute gemeinsam in den nächsten 25, 30 Minuten entfalten. Aber wir fangen mal an mit einer kleinen interaktiven Übung, zu zweit, zu dritt. Sucht euch mal, Lars verzieht schon die... Nein, sagt euch mal gegenseitig, was Gottes Gnade ist. Nehmt mal euch ein Adjektiv dafür in den Mund. Ihr könnt auch einen Halbsatz bilden. Ja, Gottes Gnade ist wie der Tau des Morgens, Lars. Ne, da lächelt er jetzt zum Beispiel. Genau, nehmt euch mal eine Minute Zeit, erinnert euch mal daran, was für euch Gottes Gnade ist. Sprecht es euch gegenseitig zu. Bitteschön. Okay, machen wir mal hier einen Break. Also falls ihr jetzt nicht alle über euren Urlaub geredet habt, der Lärmspiegel war ja recht laut, da müssen doch ein paar Sachen zusammengekommen sein. Hören wir doch mal, das ist jetzt immer die Gefahr, in den ersten Reihen zu sitzen. Gottes Gnade ist, was habt ihr? Könnt ihr eine Sache aus eurer Gruppe sagen?
Gottes Gnade ist ein Wunder.
Ein Wunder, wie schön. Wollt ihr was sagen? Gottes Gnade.
Dass du mich liebst, so wie ich bin, mit all meinen negativen Sachen.
Ja, wie schön. Heißt, du hast es befürchtet. Du kannst auch deinen Mann vorschicken.
Nee, kann man nicht erarbeiten, ist geschenkt.
Kann man nicht erarbeiten, ist geschenkt. Vielen Dank. Es gibt sicher noch viel mehr. Ich habe euch auch eins mitgebracht, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Gottes Gnade ist, kommt unverhofft. Dazu eine kleine Geschichte zum Einstieg. Ich bewege immer die Predigen. Wir machen ja den Predigtbrand schon immer ein bisschen im Voraus. Ich finde das immer schön, wenn man das Thema auch ein paar Wochen so selber im Herzen bewegen kann, gucken kann, was Gott einem dazu sagt, für Gedanken schenkt. Wir sind in den Urlaub gefahren vor ein paar Wochen und ich habe auch so Gott gebeten, Mensch, vielleicht zeigst du mir ja auch äußerlich in irgendeiner Gegebenheitssituation, wie deine Gnade ist. Und als wir kurz vor unserem Urlaubsziel waren, nur so 3-4 Kilometer, ich war schon ein paar Stunden Auto gefahren, eigentlich nicht zu müde und noch zu konzentriert, da mussten wir noch über einen Bahnübergang rüberfahren. Der sah so ähnlich aus und da war natürlich noch kein Zug, die Schranke war offen und ich bieg so um die Ecke und scherz noch so mit meiner Frau, also ich habe da kein Signal leuchtendes Blinken sehen oder irgendwas und sag ihr noch so ein bisschen despektierlich auch, naja, so ein alterer Bahnübergang hier in der früheren DDR, wer weiß, ob das noch alles so funktioniert, also ich entschuldige mich gleichzeitig dabei, ich will ja nur ehrlich sein, ja, und Lars, Entschuldigung, und sag, schauen wir mal lieber nach links, ja? Die Retourkutsche kam sofort, ich guck nach links, da kam ein Zug. Und in dem gleichen Augenblick, in dem ich zu Tine sag, oh, da kommt ein Zug, macht es einen Knall und die Schranke kracht auf unser Dach. Wir standen mit unserem VW-Bus mit 4 Kindern, alle Kopfhörer, Smartphone gehört, aber nichts zu evakuieren, standen auf dem Gleis, an dem ein Zug anbraust. Also eine Situation für Gottes Gnade, oder ihr werdet mir zustimmen. Und ich meine, in der Situation, da macht man sich ja gar nicht Gedanken, man reflektiert das dann erst später. Ich habe einfach den Rückwärtsgang reingehauen und das hat er dann noch zweimal so bom, bom gemacht, als die Schranke auf unserem Dach tatzte. Da sind jetzt 2 Teilen mehr, wir haben ohnehin so viel in unserem VW-Bus, das ist egal. Und dann macht er krrrk und dann ging die ganze nach unten und wir waren wieder draußen und der Zug rauschte an uns vorbei. Gottes Gnade kommt unverhofft, oder? So schnell kann es gehen und ich hatte eine Einleitung für meine Predigt das nächste Mal. Ich weiß nicht, ob ich das noch das nächste Mal beten werde, das Gebet. Lasst uns gemeinsam den 103. Psalm beten. Ich möchte das als Gemeinde machen. Wir machen das ja öfters zusammen. Ich habe bewusst die revidierte Lutherfassung genommen, um noch so ein bisschen die kernigen Worte auch beizubehalten. Psalm 103, das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, sein heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ein langer, ein schöner Psalm. Wir können jetzt in der Folge natürlich hier nicht jeden Vers betrachten. Der Psalm, der ist so grob in drei Teile gegliedert. In den ersten 5, 6 Versen geht es so um das persönliche Verhältnis des Betenden zu Gott. Darüber möchte ich ein bisschen reden. Und dann weitet er aber auch den Blick, wie Gottes Gnade auf das ganze Volk Israel einwirkt. Und da möchte ich einfach auch so ein bisschen dann die Brücke schlagen im zweiten Teil der Predigt, was Gottes Gnade für uns auch als Gemeinde bedeutet und wie wir auch Gottes Gnade, das wäre dann so ein bisschen der dritte konzentrische Kreis, auch weitergeben können in einer Gesellschaft, der Gottes Gnade vielleicht fremd geworden ist. Und wir sind alle Gnadenträger, Botschafter seiner Gnade. Lass uns mit dem ersten Gedanken beginnen, Gottes Gnade persönlich erleben. Ich habe immer so ein paar Schlüsselverse dann jeweils aus dem Psalm nochmal rausgenommen, habe mir auch erlaubt, teilweise die nochmal dicker, was ich betonen will, zu unterlegen. Der Vers, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der zeigt uns so ein bisschen überhaupt eine der Voraussetzungen, wie wir überhaupt Gottes Gnade tiefer erfahren können. Ich habe ja auch in der Einleitung gesagt, Gnade, das ist ein schönes Wort, das kommt einem sehr schnell über die Lippen. Aber wie können wir Gottes Gnade persönlich erfahren? Dazu gehört ein gewisses Maß an Selbstvergessenheit. Das ist ein Zustand, den wir ja normalerweise nicht so schnell einnehmen. Normalerweise sind wir eigentlich so im Default-Mode, sagt man alle, eher egozentrisch und denken an uns selber. Aber wenn wir auf Gott blicken, wenn wir ihn loben, und das ist eine Disziplin, das ist eine bewusste Einstellung, also wenn wir nicht nur auf die Dinge schauen, die schief oder falsch in unserem Leben laufen, mit denen wir gerade zu kämpfen haben, sondern einfach auf das gucken, was gut ist, was schön ist, was uns umgibt in der Schöpfung, wofür wir dankbar sein können in unserem Leben. Und wenn wir das Gott im Lob bringen, wenn wir ihm dafür danken, wenn wir ihm das sagen, dann blicken wir von uns selber weg. Der Psalmist erinnert uns eben daran, nicht zu vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Und das ist eine ganz praktische geistliche Übung, die wir ja auch hier im Lobpreis immer wieder machen, auch danach dann wieder machen können, wenn wir gemeinsam beten zwischen den Liedern. Und das ist eine der beiden Hauptvoraussetzungen, die andere kommt noch gleich, um Gottes Gnade erfahren zu können. Im Lob den Blick auf ihn zu richten. Und das Schöne ist, wenn wir eben nicht vergessen, was Gott getan hat, über das Loben vergessen wir dann uns selber. Wir werden frei von unserem um uns selber kreisen und können einfach neu wertschätzen, was Gott für uns persönlich alles getan hat. Das ist sicher eine der Voraussetzungen, wie wir die Gnade Gottes ja tiefer erkennen können. Erkenntnis ist ja, wir wissen alle um Gottes Gnade. Jeder verwendet den Begriff, hat ihn schon häufig gehört, aber Wissen ist eben nicht Erkennen. Wenn wir nur einen kleinen Teil von dem, was wir als Christen wissen, wirklich erkennen würden, wie anders sähe es mit uns aus, dann rutscht das Ganze nämlich vom Kopf ins Herz rein. Also eine der Voraussetzungen, Gottes Gnade persönlich zu erleben, bietet uns dieser Vers. Noch einen anderen rausgenommen, der, denke ich, auch ein ganz wichtiger Zugang ist zu Gottes Gnade. Da sagt der Psalmist, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Gott hat viele Gnadengaben natürlich für uns persönlich und für uns als Gemeinde, aber ich denke, die Gabe der Sündenvergebung ist die zentralste und die wichtigste. Und die gerät auch öfter mal schnell in Vergessenheit, ist ja nicht mehr so ein populärer Begriff, überhaupt der Begriff Sünde. Aber alle anderen Gaben, die Gott uns geben will, die er uns schenken will, die sind daran angereiht oder daran aufgehangen. Wenn wir nicht mit Gott ins Reine kommen, wie können wir die anderen Dinge erfahren, was er Gutes für uns haben will? Das ist einfach die zentrale, wenn man so will, Gnadengabe Gottes oder wie Gott uns seine Gnade persönlich erweist. Und der Psalmist erinnert uns daran, Spurgeon, der den Psalm, der Prediger Spurgeon auch ausgelegt hat, der mutmaßt zusammen mit anderen, dass David den Psalm wahrscheinlich in höherem Alter erst geschrieben hat. Warum? Weil da auch die Erkenntnis wächst, da wachsen natürlich auch die Fehler, die man schon im Leben gemacht hat. Da hatte er schon seine unrühmliche Episode hinter sich mit der nacktbadenden Bathseba auf dem Dach, mit der er dann angebändelt hat, deren Mann er hat töten lassen. Er hat die Begegnung mit Nathan, dem Weisen, hinter sich, der ihn wieder zur Umkehr gebracht hat. David hat gewusst, was es bedeutet zu sündigen. Das ging bis hin zum geplanten Mord. Aber er hat auch gewusst, was es bedeutet, Gottes Vergebung zu erfahren, die wirklich alle Sünden einschließt. David, der Schreiber des Psalms, wusste, wovon er spricht, wenn er über Gnade redet. Martin Luther stimmt in diesen Tenor ein, wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Gott ist ein Vergebender, dieses Wort, das klingt ja ein bisschen komisch, Gerundiv, ja, verwendet man heute selten in der deutschen Sprache. Ich habe sie ganz bewusst hingeschrieben, weil Gerundiv bedeutet ja, dass etwas eine andauernde Tätigkeit ist. Und das soll einfach nochmal eine Erinnerung für uns sein. Gott vergibt laufend, das ist keine Sache, die in der Vergangenheit liegt. Gott ist ein vergebender Gott und durch seine Vergebung, denke ich, wirkt sich seine Gnade am stärksten aus in unserem persönlichen Leben. Hier auch nochmal als Erinnerung, wir bringen ja oft nur vor Gott die Dinge, gut, die dann halt falsch gelaufen sind, also unsere aktiven Angelegenheiten, aber das ist einfach auch nochmal eine Erinnerung. Gott vergibt auch die Dinge, die wir unterlassen. Und manchmal gibt's ja schon so Lebensphasen, wo man denkt, ach, ich habe ja doch eine weitgehend reine Weste, ja, wo es einigermaßen gut läuft, aber auch die Dinge, die wir eigentlich hätten tun sollen im Hören auf Gott und nicht getan haben, auch die sind von Gottes Umgebung umschlossen, von seiner Gnade umschlossen. Das sollte uns wirklich tief dankbar machen und nahe an sein Herz wieder zurückbringen. Ich möchte noch mal eine Minute einlegen, jetzt keinen Austausch mehr, sondern eine Minute der Stille, wo wir gleich mal praktisch auf diese Sachen, auf diese beiden Dinge antworten selber. Im stillen Gebet, wo vielleicht ihr Gott fragt, gibt's irgendwas, was ihr ihm vor ihm bringen wollt, wer seine Vergebung, die Gnade der Vergebung empfangen wollt. Oder wenn das gerade nicht anliegt, dann andersrum eine Sache, wofür ihr ihn loben könnt, wofür ihr ihn danken könnt und darüber auch seine Gnade persönlich erfahren könnt. Lasst uns das machen. Eine Minute lang, auch für die Leute, die dann später die Predigt im Internet hören, das schneiden wir nicht raus, die sollen das genauso dann praktizieren. Gottes Gnade, billig oder teuer? In dem zweiten Teil des Psalms spannt der Psalmist den Bogen nun weiter. Ich habe ja nochmal einige Verse rausgenommen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Die Gnade aber des Herrn wäre von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Wie ist das jetzt mit diesen Versen? Irgendwie sind die ja an Konditionen gebunden. Muss man sich Gottes Gnade jetzt doch erkaufen? Gibt es Vorbedingungen dafür? Gilt sie nicht grenzenlos? Ist das jetzt vielleicht nur dem Alten Testament geschuldet? Okay, der Psalmist, der wusste noch nicht oder ahnte vielleicht Jesus Kreuzestod, aber Jesus war noch nicht auf der Erde gewesen, gilt ein anderes theologisches Konzept. Gottes Gnade ist billig, ja. Sie ist völlig billig, weil sie jedem zur Verfügung steht, unbegrenzt, immer wieder. Gleichzeitig ist Gottes Gnade extrem teuer erkauft durch das Leiden Jesu am Kreuz, durch seinen qualvollen Tod. Gott mit uns auf dieser Erde. Wie kann man diese beiden Dinge unter einem Hut bringen? Geht das überhaupt? Jemand, der sich sicherlich mit am meisten Gedanken darüber gemacht hat, war Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge, das auf der Höhepunkt der Nazizeit kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges geschrieben wurde. Und ich möchte ihn für diese beiden Begriffe ihn auszugsweise zum Wort kommen lassen, was er unter billiger und unter teurer Gnade versteht. Und hoffentlich können wir das auch so ein bisschen als Anreiz nehmen, das auch für unser persönliches Glaubensleben zu integrieren. Billige Gnade. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Natürlich hat Bonhoeffer damals diese Sätze in einem ganz speziellen historischen Kontext geschrieben. Es gab die große breite Reichskirche, die praktisch unter der Kontrolle von Hitler stammt. Dann gab es die bekennende Kirche, der er angehört hat, eine Minderheit von Christen, die teilweise sehr teuer für ihr Glaubenszeugnis in der Nazizeit bezahlt hat. Aber ich denke, diese Sätze, die gelten auch für uns noch heute. Was ist billige Gnade heute? Billige Gnade, würde ich sagen, ist, wenn man die Gnade, die natürlich jedem immer wieder zur Verfügung steht, wenn man die einfach gedankenlos nutzt, vielleicht auch gedankenlos einfach verkündigt. Billige Gnade ist, weiter zu sündigen, ohne sich groß drüber Gedanken zu machen und praktisch einen Hintergedanken zu haben, na, ist ja egal. Ich kann jedes Mal immer wieder vor Gott kommen. Er nimmt das irgendwie weg. Und es stimmt ja auch. Diese Wahrheit wird dadurch nicht falsch gemacht. Aber ich denke mal, jeder von uns, oder ich habe solche Phasen auch schon in meinem Leben gehabt, wo ich das nicht so ernst damit genommen habe, wo ich mir gedacht habe, na ja, Gott wird mir das ja ohnehin wieder vergeben. Ich denke, ein guter Punkt für uns selber ist dieses schöne alte Wort Reue. Ja? Empfinden wir Reue über irgendetwas, was wir getan haben? Oder machen wir halt einfach weiter so reuelos? Dann sind wir, glaube ich, auf der gefährlichen Straße, wo wir eher versuchen, für uns die billige Gnade in Anspruch zu nehmen. Und diese Verse sind natürlich auch eine Warnung an die Gemeinde, an die Kirche, natürlich dieses Gut zu verkünden, zu propagieren, aber auch nicht als Schleuderware zu verschenken. Lass uns aber die positive Seite der Medaille anschauen. Das, was wir eigentlich oder was die Bibel eigentlich unter Gnade versteht, nämlich die teure Gnade. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann all seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Jesus sagt ja an einer anderen Stelle auch, nehmt mein Joch auf euch, also das Joch der Jüngerschaft, aber es ist eben sanft und leicht. Das ist mit den Versen letztendlich auch gemeint. Und die für das Denken des Neuen Testamentes spielt eigentlich so diese Dichotomie, dieser Gegensatz, den ich eben vermeintlich aufgezeigt habe, mit der billigen, teuren, gerade theologisch eigentlich keine Rolle. Warum? Weil das Neue Testament nur das Prinzip der Jüngerschaft letztendlich kennt. Also das Wort Christ kommt da insgesamt nur 3-mal vor, sonst werden die Nachfolger Jesu immer Jünger genannt. Und Jünger sein beinhaltet genau das, was wir hier eben auch lesen. Natürlich leben wir aus der Gnade 100%, das wird darum nicht aufgehoben. Sie steht jedem frei, sie steht jedem zu, immer und immer wieder. Wir können mit keinem dieser Dinge, die wir hier lesen, mehr Gerechtigkeit vor Gott erstreiten. Und trotzdem bemühen wir uns, trotzdem laufen wir weiter, trotzdem versuchen wir, ihm ähnlicher zu werden, ihm näher zu kommen, seine Taten zu verkünden, aber nicht, um damit seine Gnade zu verdienen. Das Ganze steht also nicht im Widerspruch, sondern die Gnade ist, wenn man so will, der Motor, das Öl im Getriebe, das uns am Laufen hält. Wir straucheln, wir fallen, wir stehen wieder auf, wir gehen weiter. Die teure Gnade, teuer erkauft von Christus und in der Jüngerschaft, in der Nachfolge erfahrbar. Als letzten Punkt möchte ich den Bogen noch ein bisschen weiterspannen und überlegen, was bedeutet das jetzt hier für den Kontext unserer Gesellschaft? Wie können wir Gottes Gnade weitergeben? Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, die sich nach Gottes Gnade sehnt, die danach lechzt. Und wir müssen uns als Gemeinde natürlich auch fragen, geben wir Gottes Gnade weiter? Wie tun wir das? Wie werden wir überhaupt als Gemeinde gesehen? Die Kirche ist in der Postmoderne nicht mehr hoch geachtet in den westlichen Ländern, während man den Christen sicher vor 10, 20 Jahren noch mit mehr Respekt zumindest begegnet ist, auch wenn man ihren Glauben nicht geteilt hat, schlägt das jetzt häufiger auch in Feindseligkeit um, gerade auch zum Beispiel im akademischen Bereich, wo große Debatten geführt werden von der Bewegung des neuen Atheismus, wo das lächerlich gemacht wird, was wir glauben. Also die Zustimmung, die Resonanz in der Bevölkerung, die ist doch deutlich gesunken. Das zeigen auch Umfragen. Ist natürlich auch recht länderspezifisch, gerade zum Beispiel gegenüber der evangelikalen Bewegung, sicher auch in den Vereinigten Staaten, wo die auch stärker politisch auftritt, ist das nochmal stärker ausgeprägt. Und wir müssen uns fragen, wie können wir überhaupt in so einem feindseligen Umfeld Gottes Gnade denn leben und weitergeben? Gibt es da Wege für uns, die auch für uns, sagen wir mal, nicht Theologen, die wir alle irgendwo im Kontext, im Studium und Beruf stehen, wie ist das gangbar und machbar? Und ich habe ja am Ende 3 Wege mitgebracht, die ich sehr schön finde und in einem von denen sich auch jeder, denke ich, hier wiederfinden kann. Das ist angelehnt an das Buch von Philip Yancey, Zurück zur Gnade. Der hat sich nämlich diese Frage auch gestellt. Und er schildert hier 3 Gruppen, von denen er denkt, dass sie in besonderer Art und Weise in unserer heutigen Zeit Gottes Gnade leben können. Die erste Gruppe hat er Pilger genannt. Gut, jetzt muss nicht jeder diese Pilgerschaft den Jakobsweg antreten. Das wird ja auch wieder innen, machen ja viele Leute. Aber Pilger ist einfach gemeint. Was ist ein Pilger? Das ist jemand, der auf dem Weg ist. Er ist teilweise allein, aber es ist vor allem auch mit anderen Leuten zusammen. Was bedeutet Pilgerschaft für uns? bedeutet, wir folgen Gott nach mit all den Höhen und Tiefen, mit all den Fehlern, die wir dabei machen. Und wir tun das, indem wir andere Menschen einfach auch mit auf die Reise nehmen, indem wir Kontakt zu anderen haben, indem wir offen sind, indem wir unseren Glauben eben nicht nur als Wahrheit, als dogmatische Wahrheit raustrompeten, den andere entweder abnicken müssen oder auch nicht, sondern indem wir Beziehung zu anderen Menschen haben, wir auch mal in unsere Glaubensschwächen ihnen Einblick gewähren, in Einblick gewähren, wenn wir straucheln in die Fragen, die wir haben. Das ist glaubwürdiges Christentum, was auch Menschen heutzutage auf jeden Fall noch anspricht. Das ist nicht nur heute so. Vor vielen hundert Jahren hat schon John Bunyan, hieß der, ein bekanntes Buch, Die Pilgerreise, geschrieben. Das hat er damals im Gefängnis getan. Und das war neben der Bibel 200 Jahre lang das meistgelesene Buch. Das schildert das Leben von so einem Pilger. Der heißt auch Christ, das ist eine Allegorie. Und letztendlich fällt er einfach immer nur laufend auf die Schnauze und rappelt sich wieder hoch durch Gottes Gnade und macht weiter. Und wenn wir das, ich meine, das ist doch, seien wir mal ehrlich, das ist zumindest auch mein Leben. Ja, ich denke, in so einer Beschreibung können wir uns doch alle wiederfinden. Wenn wir das einfach ein bisschen transparenter machen, auch für andere Menschen, dann kommen wir auch von dem hohen Ross runter, auf dem wir uns vielleicht selber nicht sehen, aber auf dem uns oft auch andere Leute als Christen sehen, deswegen vielleicht sogar Angst vor dem Kontakt mit uns haben. Es gibt moderne Pilger, zum Beispiel den Brennan Manning, der ist mittlerweile auch gestorben, das war ein katholischer Priester in den USA, der alkoholsüchtig war, der war dann eigentlich ja erst natürlich zölibatär gelebt, das hat er auch nicht geschafft, dann hat er geheiratet, dann hat er sich aber wieder scheiden lassen, die Ehe ging in die Brüche, hat immer wieder Alkoholprobleme gehabt. In der katholischen Kirche durfte er deswegen erst gar nicht reden, also ist er zu den Evangelikalen gegangen und der hat letztendlich nur seine Vorträge gegen alle über die Gnade Gottes, über den Zerbruch, den er selber erlebt hat, und die Leute hingen an seinen Lippen. Ja, er hat durch sein Leben als Pilger so viele Menschen einfach zu der lebendigen Quelle geführt, die Gnade Gottes ganz praktisch greifbar gemacht. Pilger können wir alle sein, sind wir alle. Ja, lasst uns einfach diese Pilgerschaft nochmal überlegen und reflektieren, wie wir die wirklich für andere Menschen öffnen können. Wir sind alle auf dem Weg. Aber es gibt noch zwei andere Möglichkeiten. Die Aktivisten, da haben wir einfach schon den schönsten Einblick mit den Weltblicken gehört von Steffi. Wo ist sie? Danke, du bist Aktivistin. Hast du nicht gewusst, nee, jetzt weißt du es. Genau. Die Aktivisten, das sind die, die einfach die Gnade Gottes greifbar machen wollen, indem sie handeln. Ja. Und das hast du gemacht mit deinem Einsatz, das hast du gemacht gegenüber dieser Familie, mit deinem Beruf als Ärztin. Es gab ja noch vor 10, 20 Jahren immer so den Streit, auch unter gerade den frommen Bewegungen, Wort oder Tat oder so, das hat sich mittlerweile aufgelöst und gehört der Vergangenheit an. Und mittlerweile ist es so in vielen Bereichen, dass der Glauben viel stärker wirklich über Taten auch Resonanz findet. Das Wort ist natürlich auch noch nötig, aber das erreicht viele Menschen überhaupt nicht mehr. Also lasst uns aktiv sein in unseren Berufen, in irgendwelchen Einsätzen. Es gibt so viele Dinge, die wir machen können. Wir haben hier super Beispiele aus dem Christustreff, noch die Micha-Gruppe zum Beispiel, wo ja auch einige CTler dabei sind, die Nutella dazu bewegt haben, ihre Ressourcen jetzt mittels Fairtrade-Produkten einzukaufen, dadurch vielen Familien in Afrika, in den Zulieferländern geholfen haben. Das sind Aktivisten, die künden von der Gnade Gottes. Die Musiker hier, Bono, U2, ja, der hatte mal seine Karriere unterbrochen, war einen Monat lang mit seiner Frau in einem Waisenhaus in Afrika und schreibt er selber, wurden seine Gebete zornig, aggressiv Gott gegenüber. Warum lässt du das alles zu? Und Gott hat ihm geantwortet, ja, dann mach doch du was dran. Du kannst dir was ändern. Und er hat eine Kampagne gestartet, wo er die ganzen Staatsoberhäupter immer mit seiner Sonnenbrille getroffen hat. Da kennt er sicher auch noch die Leute aus, also die Bilder aus den Nachrichten. Hat insgesamt 15 Milliarden Dollar locker gemacht, allein damit Leute effektive Medikamente gegen AIDS bekommen. Das in der Zeit, als die Weltwirtschaftskrise gewütet hat. Ja, Aktivismus auf einer anderen Ebene, auch getriggert durch den Glauben an Gott. Und es gibt unzählige Beispiele. Aber meine Zeit geht zum Ende, deswegen noch kurz die letzte Kategorie, die auch einige von uns fallen, die Künstler. Die Kunst hat ein enormes Potenzial, die Gnade Gottes zu verkörpern. Das sind die Kreativen, wie Frixe. Das sind die Leute, die Bücher schreiben. Da haben wir auch viel im CT. Das seid ihr Musiker. Das waren in der Geschichte ganz viele Menschen. Beispiel Anton Bruckner, als er seine 10. Symphonie komponiert hat, hat er seinem Freund Gustav Mahler gesagt, wie ernst er das nimmt. Er hat gesagt, ich muss immerhin in der Ewigkeit vor Gott verantworten, wie gut ich das gemacht habe. Das ist mein Medium, um den Glauben, um seine Gnade zu verkünden. Der hat auch zu den Leuten gehört, das würde ich mich nie trauen an der Uni, der hat da auch gelehrt. Und wenn dann während der Vorlesung die Kirchenglocken geläutet hat, hat er sich unter dem Gelächter der Studenten hingekniet und gebetet. Cooler Typ, oder? Und diese Kunstwerke ja von ihm, von Bach, von vielen anderen, das hört man auch immer wieder Schilderungen, die rühren auch heute noch Menschen so an, auch Menschen, die dem Glauben völlig fremd sind, dass sie merken, da steckt mehr dahinter als nur irgendwelche Noten. Also die Gnade Gottes kann darüber gerade in unserer postmodernen Gesellschaft wunderbar kommuniziert werden. Lasst das einfach mal in euch einsacken, nehmt das mit heim. Wir machen nicht noch eine Gruppenübung, keine Bange, aber ja, das ist mir wirklich ein Anliegen. Nehmt das mit. Ich möchte nicht hier vorne stehen und irgendwelche Worte erzählen, sondern überlegt mal, in welchen Bereichen ihr euch vielleicht sogar mehr als einen Bereich findet und wie ihr da die Gnade Gottes in eurem Alltag wirklich sichtbar machen könnt. Der Psalm endet mit einem Lobpreis. Wir gehen jetzt auch über in den Lobpreis. Deswegen, das ist die einzig adäquate Antwort auch auf die Gnade, die Gott uns schenkt. Wir können dann eine Antwort auch nochmal praktisch geben, wenn wir hier singen, beten. Es wird im Altarraum die Möglichkeit sein zu beten, wenn auch jemand vielleicht dann nochmal Schuld bekennen will, Gottes Vergebung empfangen will. Es wird die Möglichkeit hier geben. Aber lasst uns einfach nochmal mit dem Psalmisten am Ende einstimmen in die einzig adäquate Antwort, die es gibt auf das Gnadenangebot Gottes, nämlich ihn zu loben, Gottes Gnade zu feiern. Lass uns das nochmal gemeinsam tun. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihre starken Helden, die er seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.